Ja, guten Morgen. Ganz herzlich willkommen zur Multimedia-Programmierung und ganz speziell zur Fortsetzung eines Kapitels, das ich in der letzten Woche schon angefangen habe, in der letzten Vorlesung. Und zwar ging es um Animationen, letztlich Zeichnungen, die sozusagen mit Bewegungseffekten versehen werden, was für uns heißt Vektorgrafik und hinter der Vektorgrafik irgendeine Maschine, die diese Grafiken ausrechnet, sozusagen, was der aktuelle Status dieser anzuzeigenden Grafik ist. Ich habe heute zwei ganz verschiedene Kapitel eigentlich oder Unterthemen, die dort eine Rolle spielen. Das erste ist was, wovon ich vielleicht ein bisschen weniger verstehe, wovon vielleicht manche von Ihnen, gerade die vielleicht Kunst und Multimedia machen, viel mehr verstehen. Wo es wirklich darum geht, was bedeutet das, wenn ich zum Beispiel eine Figur, also einen Spielcharakter entwerfen muss und animieren muss. Auf was kann man da achten? Was gibt es an, sagen wir, Standardtechniken, die da bekannt sind? Und das zweite ist dann hier dieser Abschnitt 4.5. Das ist deutlich trockener wieder. Da geht es um die Physik von Spielen. Also was passiert eigentlich, wenn zum Beispiel ein großes Thema dabei sein, wenn ein Ball an ein Hindernis anstößt, wie kann man denn ausrechnen, was da passiert? Zur Literatur vielleicht, das ist gar nicht so einfach, gute Literatur dazu zu finden. Die Bücher, die ich habe, sind jetzt keine wissenschaftlichen Bücher in dem Sinn. Also dieses A-Press, Friends of ED, das ist ein Verlag, der eben wirklich für Leute, die jetzt im Animationsgeschäft aktiv sind, sehr spezielle, zum Teil Bücher wirklich produziert, die aber sehr handfest und praktisch orientiert sind. Also als wissenschaftliches Lehrbuch vielleicht jetzt nicht wirklich durchgehen, aber wenn man jetzt praktisch daran arbeitet, findet man im Verlagsprogramm von denen immer sehr aktuelle Sachen und auch wesentlich tiefergehende Dinge noch als das, was ich jetzt hier benutzt habe. Und da gibt es natürlich zur Cartoon Animation gibt es hier eben ein Spezialbuch, ein relativ neues, und was allerdings in den Vorlesungsfolien noch eine relativ große Rolle spielt, ist ein Kapitel aus einem anderen Buch, das schon ein bisschen älter ist, was man an dieser Versionsnummer hier merkt, Flash MX 2004, was aber auch sehr schön eigentlich über Spieleentwurf und Spieleprogrammierung in einzelnen Kapiteln berichtet. Es sind dann verschiedene Autoren, die einzelnen Kapitel geschrieben haben, und dieses Kapitel 2 von Brett Ferguson ist ja sozusagen die Basis zum Teil für die Vorlesung. Ja, steigen wir gleich mittendrin ein. Auf der einen Folie kommt gleich eine Vielzahl von Prinzipien, die eine Rolle spielen, wenn ich in der 2D-Welt irgendwelche Objekte animieren will. Interessant wird es ja vor allem, wenn diese Objekte ihre Bewegung verändern. Also wenn der einfach bloß so mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit hier über den Bildschirm sich bewegt, dann gibt es nicht so furchtbar viel dabei zu beachten. Wenn die Geschwindigkeit sich aber ändert und die Richtung auch sich ändert, dann wird es interessant. Also besonders interessant sind zum Beispiel solche hüpfenden Bewegungen, wo was auf den Boden aufschlägt, wieder hochgeht, irgendein Ball zum Beispiel. Später werden wir auch anschauen, dass es nicht unbedingt bloß nach unten gehen kann, natürlich auch irgendwann eine Wand anschlägt. Aber jetzt, wenn wir einfach dieses Beispiel mal anschauen, wir haben sowas wie einen Ball, der in zwei Richtungen sozusagen sich bewegt, einerseits durch die Erdanziehungskraft, eben nach unten geht, andererseits noch eine horizontale Komponente hat, dann macht er so eine springende Bewegung, und das wollen wir animieren. Und Sie sehen schon, dass, wenn Sie jetzt diese Phasenbilder anschauen, die hier angedeutet sind, dass es eben nicht so ist, dass die einzelnen Ballbilder sozusagen im regelmäßigen Abstand hier kommen. Also gedacht ist so, dass jedes dieser Phasenbilder im gleichen zeitlichen Abstand, also einer entsprechenden Framerate, folgt, und Sie sehen auch, dass die Bälle gar nicht alle gleich sind, die da dargestellt werden. Also eine Sache, die man bewusst benutzt, um sozusagen die Stärke der Bewegung optisch sichtbar zu machen, ist das, was sich Squash and Stretch nennt. Das hatten wir auch schon mal in dem historischen Teil so ein bisschen gesehen, als bei den allerersten Systemen, die mit dem Alto sowas wie Animation unterstützt haben, als da als Beispiel vorgeführt wurde, ja, da springt so ein Ball und der Künstler geht jetzt sozusagen hin und baut so einen Squash-Effekt ein, nämlich dass der Ball, wenn er aufschlägt, hier zusammengedrückt wird. Das muss man sich natürlich vorstellen, dass das ein sehr flexibler Ball ist, mit dem das passiert. in Wirklichkeit wird auch kein Ball so stark zusammengedrückt werden wie der hier, vielleicht von irgendwelchen ganz besonderen Kinderspielzeugen abgesehen. Es ist eigentlich mehr ein psychologischer Effekt dahinter. Also man versucht dem Betrachter den Eindruck zu vermitteln, dass hier wirklich was aufschlägt, und dadurch ist eine optische Formveränderung einfach sozusagen noch ein zusätzliches Signal, um zu überzeugen in dieser Animation. Letztlich ist es ja so, dass wir immer irgendwie mit der Vorstellungskraft des Zuschauers spielen, und es geht hier also nicht so sehr darum, dass das physikalisch irgendwie ganz korrekt ist, was da passiert, sondern es geht darum, dass der Eindruck, der dann letztlich ankommt, eben wirklich der ist, hier passiert was und hier schlägt was auf. Das lässt sich zum Beispiel durch akustische Signale auch noch verstärken, wenn man das also wirklich dann hört, wie der Ball da aufschlägt, ein entsprechendes Geräusch genau synchronisiert hat. Alles das sind Momente, die sozusagen den Eindruck verstärken. Ja, das war das Squash. Also wenn er auf den Boden aufschlägt, drückt er sich sozusagen breit. Und da gibt es das Gegenstück, dass der Ball beim Landen und beim Starten sozusagen in die Länge gezogen wird, das Stretch. Und dann so eine Ovalform einnimmt, aber in der vertikalen Richtung. Auch das ist was nicht physikalisch so ganz hundertprozentig stimmt, aber einfach den Eindruck gibt, so da, der ist jetzt besonders schnell und schlägt irgendwie wie so ein Geschoss am Boden ein. Ja, und was man natürlich auch sieht, und das hat schon mehr mit der Physik zu tun, ist, dass die Geschwindigkeit sich natürlich verändert, dass der Ball, wenn er seinen Scheitelpunkt erreicht in so einer Parabel, an dem Scheitelpunkt eben sich langsamer bewegt. Das heißt, in der gleichen Zeiteinheit haben wir weniger Strecke überwunden hier, deswegen liegen die Bälle näher beisammen. Und an der Stelle, wo es auf den Aufschlag zugeht, da sieht man, da ist er sehr schnell. Er wird auch schneller, oben ist er langsam, schneller, schneller, und dann schlägt er auf. Das entspricht jetzt wieder tatsächlich der Physik, weil die Erdanziehungskraft eine Beschleunigungskraft ist. Das ist also in Ordnung soweit. Das heißt, es sind diese zwei Prinzipien eigentlich. Das erste fällt nochmal auseinander in Squash and Stretch, also horizontal und vertikal, verformen. Und das zweite ist einfach das Timing. Da haben wir uns, glaube ich, am Ende der letzten Vorlesung gerade nochmal unterhalten. Viele der Systeme, die wir kennen, um Animationen zu gestalten, die haben ja so einen Ease-In, Ease-Out-Mechanismus, wo ich eben abbremsen und beschleunigen kann. Genau die wird man an der Stelle natürlich gut brauchen können. Es gibt noch eine dritte große Gruppe von Tricks sozusagen, die man einsetzt bei der 2D-Animation. Das ist, was hier mit den vielen Worten Anticipation Action, Reaction, Overlapping Action beschrieben ist. Die werden noch ausführlicher erklärt. Aber von der Grundidee, Anticipation heißt so eine Art Vorbereitungsphase vor die eigentliche Bewegung zu legen. Also es ist nie so, dass eine Bewegung schlagartig aus dem Stand entsteht. Die hat immer irgendeine Ursache. Auch eine Person, die eine Bewegung macht, die jetzt springt oder so, die wird immer zunächst mal irgendwie Kraft sammeln, wird sie in irgendeiner Form anspannen und dann erst die Bewegung machen. Und dieses vielleicht zuerst mal zusammenziehen und dann erst in die Bewegung reingehen, das darf man nicht ignorieren, das muss man sichtbar machen. Das macht einen großen Teil auch des Witzes manchmal aus. Wenn man das überzogen darstellt, kann das, wenn Sie mal an Cartoons denken, die Sie irgendwie mal durch Ihren Kopf gehen, da ist es sehr oft wirklich ein witziger Effekt, dass solche Dinge, die im Alltag natürlich passieren, dass die überzogen dargestellt werden. Also auch, wenn irgendwie zwei Figuren kollidieren oder eine Figur an die Wand rennt oder so in Cartoons, wird das auch extrem übertrieben, dass der plötzlich zu einem Fleck zerläuft und dann runterfällt und sich wieder zusammensetzt oder so. Was man ja mit diesen Figuren sozusagen damit spielt, dass das eigentlich nur eine Zeichnung ist. Und genauso ist es bei der Anticipation auch. Erstens ist es natürlich eine Tatsache, dass es diese Vorbereitung gibt. Und andererseits kann man das auch wieder benutzen, um den Eindruck zu verstärken. Um auch sozusagen zu zeigen, jetzt kommt gleich was. Ja, und das Gleiche gibt es auf der anderen Seite auch. Also wenn so eine Figur jetzt wieder stehen bleibt, dann kann sie auch nicht einfach bloß stehen bleiben, sondern sie muss auch irgendwie bremsen. Irgendwo muss die Energie ja hin. Das heißt, die wird entweder irgendwie in die Knie gehen oder nochmal nach vorne kippen oder vielleicht auch umfallen, was auch immer. Aber es muss eine Reaktion geben, wenn jetzt diese Figur stoppt. Ja, und dann ist dieses Overlapping vielleicht noch ein ganz anderes Thema. Also die ersten beiden sind ja so symmetrisch zueinander. Das Overlapping heißt, dass so ein Objekt in der Regel, wenn man jetzt an Spielfiguren denkt, nicht einfach ein Ball ist, eine geometrische Form, sondern aus vielen geometrischen Formen zusammengesetzt ist. Und die haben natürlich jeweils ihre eigenen Bewegungsgesetze. Das werden wir auch gleich an der Figur anschauen, dass sich eben die Arme anders bewegen als der Kopf und den Fuß, und die, weil die eben doch um dieses Bewegungszentrum der ganzen Figur rum mit mehreren Gelenken verbunden sind. Und diese überlappende Bewegung, dass eben jedes Bestandteil dieser Figur möglichst realistischerweise seinen eigenen Bewegungsablauf hat, das macht auch sehr viel aus, um die ganze Darstellung realistisch zu machen. Und das ist eigentlich mit diesen Bögen gemeint, also jedes Teilobjekt hat sozusagen einen Bewegungsablauf. Schauen wir uns aber auch gleich in dem Beispiel an. Also jetzt ganz konkret, ich habe vorher schon mal kurz angespielt, ein Bouncing Ball, also ein Ball, der auf und ab springt, der jetzt gar nicht sich fortbewegt vom Platz, sondern einfach bloß auf und ab springt. Den können wir uns ja auch praktisch mal anschauen. Das wäre also so eine ganz simple Animation, da ist ein Horizont sozusagen eingebaut, dass man auch sieht quasi, wo der Boden ist, und das ist jetzt eine simple Animation, die mit Squash und Stretch arbeitet, bei der Sie auch noch einen zusätzlichen Effekt sehen, soweit man es sieht, ich habe jetzt extra den Mauszeiger drauf, hier gibt es sowas wie einen schwarzen Fleck, der größer und kleiner wird. Das heißt, es ist ein Schatten, mit dem hier auch noch gespielt wird, der den Effekt sozusagen noch zusätzlich versucht zu verstärken. Und wir können ja auch kurz in die einzelnen Phasen hier reinschauen. Das ist da oben, machen wir die anderen weg. Das ist jetzt der Ball alleine, bei dem sieht man nochmal, wenn man die einzelnen Phasen anschaut hier, dass er wirklich beim Fallen sozusagen in die Länge gezogen wird, beim Aufschlagen in die Breite und dann in der Gegenrichtung wieder in die Länge gezogen. Dort oben ist er wieder ganz rund und dann geht er wieder runter, das Ganze eben im Kreis. Okay, also solche Animationen kann man verwenden, obwohl es so ein ganz einfaches Beispiel ist, bloß ein Ball verwenden schon im Prinzip diese Prinzipien. Also was hier steht sozusagen, Stretch und Squash. Und auch, was man in der Zeitleiste vorher so ein bisschen gesehen hat, die Abstände sozusagen, die eine bestimmte Animation einnimmt auf der Zeitleiste, waren auch verschieden, weil der Ball eben, wenn er oben ist, sozusagen ganz kurz hängen bleibt und dann erst wieder runtergeht. Über den Schatten habe ich auch schon geredet. Und wie gesagt, das sind alles sozusagen Übertreibungen im gewissen Grad. Okay, das ist jetzt so ein ähnliches Beispiel, bei dem wir aber erstens mal vielleicht ein bisschen mehr, das heißt hier, das ist ein Slimeball, also wir denken an irgendwie ein ganz flexibles Material, irgendwie sowas, ein glitschiges Kinderspielzeug, und bei dem ist jetzt auch was drin, was eigentlich für einen Ball überhaupt keinen Sinn macht. Der Ball spielt jetzt sozusagen so, als wäre wirklich eine Spielfigur mit eigenem Willen, eigener Persönlichkeit, der will springen, und um das zu tun, zeigt der jetzt die Anticipation, zeigt seine Vorbereitung und macht dann auch eine Reaktion. Bloß um das sozusagen ganz klar und deutlich nochmal zu zeigen, was das bedeutet, was damit gemeint ist. Und wie gesagt, in dieser Cartoon-Welt ist es überhaupt kein Problem, dass das auch einen Ball macht, nimmt man sozusagen auch irgendwie mit ab. Was man sieht, ist, dieser Ball hat tatsächlich sozusagen sich zuerst eben zusammengezogen, nach hinten gelehnt und dann erst ist er sozusagen losgesprungen. Ich glaube, den kann man auch noch mal kurz in Flash anschauen. Slimeball. Ich habe jetzt. Ja. Ich suche jetzt gar nicht lang, also eigentlich müsste da die Flash-Datei sein, ist aber nicht hier. Okay, man sieht ja, was man sehen will an dem Ablauf, auch an dem Film. Das ist also diese Situation, zuerst mal die Kraft aufbauen. Und das Ganze wird natürlich interessanter, wenn das jetzt nicht bloß ein Ball ist, sondern wenn das wirklich eine Figur ist, so ein Comic-Character. Das ist hier nicht wirklich gut zu erkennen, was passiert, weil ich dieses Zwiebelschalen Tool sozusagen benutzt habe, um überlappend verschiedene Bewegungsphasen gleichzeitig darzustellen. Aber was man eben erkennen kann, ist, dass es hier ja doch sehr verschiedene Abläufe eigentlich für die einzelnen Teile gibt. Also hier da oben bewegt sich der Kopf, da bewegen sich die Füße und die machen ganz verschiedene Dinge. Also der ist jetzt auch bewusst natürlich ein bisschen in der Zeitlupe da abgelaufen, dass man nochmal ganz genau sieht, was sozusagen mit Anticipation gemeint ist. Anticipation ist wirklich gemeint, wie der sozusagen sich zusammenzieht und sozusagen Kraft sammelt. Also jetzt erstmal nach. Da gibt es sozusagen auch so eine Anticipation vor der Anticipation, ja, wo man sich zuerst mal streckt und dann erst runtergeht. Und genauso ganz am Schluss haben wir diesen Effekt, das kann man schon auch nochmal speziell darauf achten, was jetzt mit der Reaction, also ganz am Schluss passiert. Die Anticipation ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Ja, da hat er so seine Flugphase und dann landet er. Und wenn er landet, dann geht er auch wirklich eben richtig in die Knie, fast fällt er irgendwie auf die Nase und dann richtet er sich wieder auf. Das ist also gemeint mit diesen Prinzipien. Wir können den auch mal, vielleicht finde ich den in Flash, nochmal anschauen. Character Jump Flag, genau. Also das ist schon kein ganz so triviales Beispiel mehr, wenn man das selber machen muss, dann sieht man, dass hier also sehr viel gleichzeitig natürlich los ist. Also die Animation ist nicht ganz ohne hier. Am Anfang passiert gar nichts, aber hier passieren eben doch viele Dinge gleichzeitig. Und sie haben natürlich verschiedenste Körperteile, die sozusagen einzeln animiert sind. Er hat hier die Hand, den Oberarm, den Unterarm, den Kopf und so weiter, da die Hüften. Man hat natürlich die Füße auch und man hat den Hintergrund, der separat auch animiert werden könnte, in dem Fall aber nicht wird. Aber wenn sowas wie ein Schatteneffekt oder so noch dazu kommt, dann kann man natürlich da auch sozusagen weitere Elemente haben, die bei der Animation eine Rolle spielen. Und wenn man es jetzt da vielleicht mal einfach Teile davon rausnehmen, dass man nicht alles gleichzeitig sieht. Moment. Ich mache mal bloß die Bewegung vom Kopf. Das ist also sozusagen eine so eine Kernbewegung. Wenn man jetzt dazu jetzt bloß mal die beiden Füße mit dazu anschaut, natürlich wieder zurück. Also die machen einfach eine ganz andere Bewegung als der Kopf. Jetzt haben wir natürlich, ja, so sieht man vielleicht alles. Ja, das ist einfach ein komplett verschiedener Bewegungsablauf. Das ist damit gemeint, die werden natürlich ja, hier zunächst mal einzeln entworfen, was natürlich jetzt so vom ökonomischen her gesehen auch eine große Menge an Arbeit produziert. Okay, das haben wir so ansatzweise schon angeschaut. Das ist also nochmal ein Beispiel dazu, um zu sehen, was mit dieser Overlapping-Idee gemeint ist. Also, dass diese Bewegungen eben sehr, sehr komplex sind und jeder einzelne Bestandteil sozusagen der Figur seinen eigenen Ablauf hat. Wenn man jetzt sich zum Beispiel bloß auf eine Hand konzentriert oder so, dann sieht man, dass die eben eine, sozusagen ihren eigenen Bogen beschreibt, der auch wieder aber ein runder und in sich geschlossener Bewegungsablauf sein soll, nicht irgendwelche Ecken und Kanten haben, weil das gibt es ja einfach in der Physik nicht. Das wird alles sozusagen abgerundet. Das sind diese runden Bögen, was damit gemeint ist. Also jetzt der Bogen von der Hand, der Bogen von seinem Fuß, der Bogen vom Kopf und so weiter. Ja, was ich gesagt habe, diese Bewegungen sozusagen so liebevoll zu zeichnen, kostet natürlich enorm viel Aufwand. Das ist das, was hier mit Character Layout Prinzip gemeint ist. Wenn man das wirklich spendieren will, dann muss der Künstler eben für im Prinzip in jeder Szene die Schlüsselpositionen, diese Schlüsselbilder individuell zeichnen und auch bei den Bewegungen eben grob die Abläufe haben und die müssen natürlich nachgezeichnet werden von jemand, der die Details ausfüllt. Und da ist richtig viel Arbeit drin. Es ist aber natürlich keine Grenze sozusagen dessen gesetzt, was man machen kann. Ein Problem ist, wenn Sie jetzt eine Figur haben, die in einem Spiel oder auch in Serien, in welchen Comic-Serien immer wieder auftritt, dass Sie natürlich, wenn Sie die individuell gestalten, dass die möglicherweise sich auch verändert, wenn man auf eine neue Idee kommt, die plötzlich was machen lässt, was sie früher nicht gemacht hat. Und das kann gewollt sein, kann aber auch natürlich so ein bisschen negative Effekte haben, wenn man sozusagen Identität für diesen Charakter auch braucht. Deswegen ist eine Alternative, die Geld spart und die auch sozusagen mehr Stabilität irgendwie in das Bild reinbringt, wenn Sie sich vorstellen, dass da jetzt eben nicht der große künstlerische Anspruch ist, sondern dass irgendeine Werbefigur ist, die irgendwo auf verschiedensten Webseiten rumspringen soll und auf Plakaten auftauchen soll und so weiter, dann ist ja wichtig, dass die konsistent auftritt, viel wichtiger als dass sie jetzt künstlerisch im letzten Detail ausgearbeitet ist. Ja, und die Methode ist natürlich, mit Standardbausteinen zu arbeiten. Das heißt, wir haben eine Bibliothek, in der die wichtigsten Teile der Figur in verschiedenen Positionen sozusagen da sind. Man hat die Figur selber aus verschiedenen Blickwinkeln, also von vorne, von Seite, von der Seite, von hinten und Zwischenwinkel, und macht die ein für alle Mal, nimmt die in die Bibliothek und zeigt die Figur dann eben sozusagen in der passenden Sichtweise. Für die ganze Figur haben Sie die entsprechenden Blickwinkel, aber Sie haben ja auch Teile wie zum Beispiel die Augen oder den Mund, die ganz wichtig sind. Und für die kann man natürlich genauso vorproduzierte Bibliotheken von Ansichten haben, dass der also im einfachsten Fall eben lächelt oder ärgerlich ist, was man im Mund darstellt oder die Augen rollen kann oder in eine bestimmte Richtung schauen. Das sind so Standarddinge, die diese Figur hat und die man einfach in der Bibliothek vorproduzieren kann und daraus dann die Figur immer wieder zusammensetzen. Das ist wesentlich produktiver und macht natürlich nur dann Sinn, wenn Sie diese Figur auch tatsächlich mehrfach verwenden. Also wenn Sie jetzt bloß einmal einen 10-Sekunden-Clip mit dem Ding machen, dann ist das natürlich sinnlos. Aber gerade wenn das wiederverwendet wird, ist das sehr hilfreich. Und die Systeme wie zum Beispiel Flash, die helfen Ihnen ja auch mit so Symbolbibliotheken, um sowas bereitzustellen. Also aus dem Buch von dem Herrn Jones hier einfach mal ein Beispiel, wie so eine Bibliothek ausschaut. Das wäre also eine Figur sozusagen in verschiedenen Blickwinkeln, die jetzt hier mit Buchstaben bezeichnet sind, also wirklich von vorne, von hinten und verschiedene Zwischenansichten dazwischen, die dreht sich quasi. Und das wäre für eine Comicfigur 10 verschiedene Mouth Shapes, also Formen des Munds, die einfach vorproduziert sind und wo ich dann das Richtige auswählen kann. Das ist natürlich auch sehr schön, wenn die jetzt so in der Zeitleiste nebeneinander stehen, dann habe ich natürlich als Programmierer auch die Chance, meine Figur sozusagen programmgesteuert bestimmte Dinge machen zu lassen, weil ich kann den Mund, den ich haben will, einfach ansteuern, indem ich auf der Zeitleiste auf das entsprechende Bild springe. Da gibt es natürlich einen Befehl, wenn ich sage, also go to and stop zum Beispiel, kann ich auf der Zeitleiste sagen, jetzt springe dieses Bild Nummer 6 an und dann bedeutet das, dass der Mund eben genau diese Form annimmt. Das heißt, es ist auch nicht nur fürs Zeichnen und Zusammensetzen jetzt mit dem grafischen Werkzeug interessant, sondern ist genauso eben auch interessant, wenn Sie dann, oder besonders interessant sogar, wenn Sie es mit Programmcode kombinieren. Ja, jetzt vielleicht ein kleines bisschen weg von der Zeichnerei hin zu einem eher technischen Thema, aber es geht dann nochmal zurück ins Zeichnen. Eine Sache ist nämlich immer gefährlich, wenn Sie jetzt Vektorgrafik entwerfen, dass die sehr, sehr komplex werden, diese Bilder. Und das kann Ihnen sehr schnell passieren, wenn Sie solche Animationen machen, dass Sie dann an die Grenzen der Systeme geraten. Gerade wenn man jetzt mit Flash arbeitet, die Sachen über Webseiten vielleicht auf weniger leistungsfähige Rechner geladen werden und dort gestartet, kann es schnell mal passieren, dass die zu große Komplexität einfach zu Problemen führt. Wenn man jetzt mal grundsätzlich anschaut, was bei Polygonen denn passiert, da haben Sie natürlich immer, wenn so ein Polygon gezeichnet wird, immer wenn was mit der Kontur passiert, einen Vektorpunkt. Sie haben natürlich am Anfang einen und am Ende einen. Und überall, wo eine Kurve drin ist, auch wenn Sie das mit Bézier-Kurven machen, brauchen Sie eben irgendwie zusätzliche Punkte. Also wenn es wirklich bloß eine scharfe Kante ist, dann brauchen Sie einen Punkt. Wenn Sie eine Bézier-Kurve drumlegen, dann brauchen Sie noch mehrere Punkte. Das heißt, Sie müssen immer für jede Stelle, an der hier in Ihre Linie was macht sozusagen, müssen Sie einen Vektorpunkt machen. Was noch interessanter ist, ist, dass wenn sich zwei Linien schneiden, dass man natürlich an dem Schnittpunkt im Prinzip auch wieder einen Vektorpunkt hat. Das heißt, wenn man sich jetzt so ein Raster, hier einfach so ein Schachbrettmuster sozusagen sich vorstellt, dann entstehen hier tatsächlich 64 Vektorpunkte, wenn man das naiv zeichnet. Oder jetzt sind nicht 64, sind 7 mal 7, sind sogar 49 Vektorpunkte. Eine Sache, mit der man schon enorm sparen kann, ist, dass man darüber nachdenkt, was passiert denn an den Kreuzungsstellen? Muss ich denn, wenn ich sowas zeichnen will hier, muss ich denn wirklich hier überall Vektorpunkte haben? Eigentlich ergeben sich die ja sozusagen durch das Schneiden der anderen Linien. Das heißt, ich kann das Ganze einfacher gestalten, indem ich mir das in drei verschiedene Bestandteile zerlege, sozusagen den Rahmen, die Zeilen und die Spaltenmuster, horizontale und vertikale Streifen. Und dann spare ich mir alle diese Kreuzungsvektorpunkte schon mal. Das heißt, ich habe dann in dem einfachen Beispiel statt 49 nur 32 Vektorpunkte. Das hört sich jetzt nicht so aufregend an, kann aber in der Summe bei einer komplexen Zeichnung ganz enorm was ausmachen. Das heißt, man sollte prinzipiell versuchen, Vektorpunkte für Schnittstellen zu vermeiden und die möglichst sozusagen implizit zu erzeugen, was in Flash zum Beispiel wunderbar geht, weil Sie die Möglichkeit haben, diese drei Dinge zum Beispiel auf verschiedenen Ebenen anzuordnen, die Ebenen einzublenden und dann sind sozusagen Schnittstellenpunkte sichtbar, die aber gar nicht explizit als Vektoren in dem Programm auftauchen. Und die einzelnen Layers, die man hat, die sollte man versuchen, möglichst überschneidungsfrei sozusagen die Linien zu haben. Damit spart man schon mal Punkte. Das ist die eine Sache, dass man es natürlich überschneidungsfrei hält. Das andere ist, dass man generell Punkte sparen will. Also das ist so ein Ablauf, wie das gehen könnte. Wenn die Figur zunächst mal vielleicht handgezeichnet ist, wird sie ins System übernommen und ja, zunächst mal nachgezeichnet. Da gibt es automatische Tools, die das machen. Und dadurch entstehen zunächst mal sehr, sehr, sehr viele Vektorpunkte, weil eben ja, jede Unregelmäßigkeit im Stift, die Strichbreite und so weiter, das wird alles ja letztlich in Vektorpunkte ersetzt, das heißt, oder übersetzt. Das heißt, wenn man jetzt von einer realistischen Zeichnung ausgeht, ist ein ganz wichtiger Prozess, diese Punkte einfach zu reduzieren. Also Schritt für Schritt, da sehen Sie eine Version, die schon deutlich weniger Vektorpunkte hat und die letztlich das Bild ergibt. Das heißt, ich muss letztlich in Flash gibt es ganz konkret mit diesem Unterauswahlwerkzeug schauen, welche Punkte kann ich rausnehmen, wo kann ich dann zum Beispiel mit Bézier-Kurven eben den Ablauf komplett, den Kurvenverlauf komplett machen, der wird auch dann glatter. Und das ist natürlich zunächst mal ein aufwendiger Prozess, der sich aber insofern lohnt, als man dann mit der entsprechenden Form, die man dann gefunden hat, was weiß ich, den Oberkörper dieser Figur, auch weiterspielen kann, die natürlich auch verformen kann, relativ komfortabel. Also das ist nur so ein kleiner Einschub jetzt, einfach, man kann nicht einfach bloß drauf loszeichnen, aber das Ganze setzt ja sozusagen noch eine Sache voraus, nämlich, wo kommen die denn überhaupt her? Ich habe jetzt gerade so locker gesagt, die werden vielleicht vorher handgezeichnet, aber was ist denn überhaupt der Prozess, um so einen Charakter entstehen zu lassen? Und da ist in dem Buch von dem, das ich da zitiert habe, von dem Brett Ferguson, eine ganz nette Geschichte einfach drin, wo sozusagen einfach mal jemand, der solche Spiele macht, beschreibt, wie das bei ihm sozusagen abläuft, also wie so eine Figur entsteht. Und das ist vielleicht ganz, ganz interessant, auch wenn man das nie selber macht, aber mal einfach zu verstehen, was die Leute da tun. Ja, das erste Mal, wenn ich so ein Spiel neu entwerfen will, dann muss ich wissen, was ist denn überhaupt das Setting so generell? Was ist denn der Charakter meiner Figur? Was, in welchem Umfeld passiert die denn überhaupt? Und dann kann ich erst über das Erscheinungsbild nachdenken. Und schön ist es, und das kennt man ja von Computerspielen auch, dass es sozusagen so einen Vorspann gibt, an dem die Situation hergestellt wird. Schön ist es, wenn man zunächst mal diese Einführung, diesen Einstieg als Start sich durchaus im Detail ausmalt. Also jetzt in dem Beispiel soll es also um Space Kid gehen, das ist die Figur, die wir zeichnen wollen. Der sieht man schon im Namen, also irgendwie hat es mit Weltraum zu tun, aber auch mit Kindern. Und ja, also was passiert? Der wacht auf und sein Teddybär ist entführt und Was muss er tun? Er muss natürlich den Teddybären befreien und da gibt es einen bösen Gegner, gegen den er anlaufen muss und dann alles Mögliche tun, um seinen guten Teddy da wieder zu gewinnen, irgendwelche Schlachten da bestehen. Das ist bewusst so richtig ausgemalt mit Fantasienamen, um ja auch in diese kreative Situation reinzukommen. Man will ja jetzt sozusagen jetzt ein Gesicht sozusagen zu dieser Situation zunächst mal erfinden. Die Technik, die vorgeschlagen wird und die wohl wirklich auch die ist, die in der Design an ganz vielen Stellen benutzt wird, ist, dass man zunächst mal verschiedene Skizzen von ganz verschiedenen Interpretationen macht. Also mal einfach ein Brainstorming, verschiedene Ideen ausprobiert. Wie könnte denn ausschauen? Kann er groß sein, kann er klein sein, ist er dick, ist er schlank, was auch immer. Verschiedene Skizzen, da ist natürlich wichtig und gut, dass man zeichnen kann. Und das wichtigste Hilfsmittel, mit dem am schnellsten geht, ist mit Papier und Stiften, also nicht unbedingt gleich am Rechner. Wenn man schon unbedingt am Rechner arbeiten muss, dann sind natürlich digitalisierte Tabletts eher geeignet, als jetzt irgendwas mit der Maus zu machen. Da kann man gar nicht richtig zeichnen. Und der erste Schritt ist aber wirklich, die Dinger zunächst mal sozusagen die Ideen zu sammeln. Was könnte denn passieren mit dem, also was muss er denn eigentlich können? Das kommt ja auch noch dazu. Der muss ja zum Beispiel laufen können, springen, schießen. Und wie würde denn diese Figur jetzt ausschauen, wenn sie zum Beispiel schießt? Was hat er denn für eine Waffe dabei, dass das so ungefähr zusammenpasst? Und in dem Moment, wo ich jetzt schon anfange, sozusagen über Animationen nachzudenken, habe ich dann auch gleich noch ein Beispiel, da kann natürlich unter Umständen ein System schon wieder helfen. Also eine Animation, sozusagen verschiedene Phasen von so einer Figur dann hintereinander zu legen und zu einem Ablauf zusammenzubauen, das kann natürlich ein Rechner schon. Also das, da ist dann Papier und Bleistift nicht mehr ganz das Richtige, sondern müsste man das in irgendeiner Form in eine Animation verwandeln, kommt auch gleich. Und wenn wir dann mal sozusagen eine Figur so ein bisschen haben, dann werden wir anfangen, die wirklich auf dem Rechner zu entwerfen und über Animationen nachzudenken, insbesondere über so eine Basisanimation. Wie schaut der aus, wenn er da steht? Tut er denn da irgendwas? Und dann die verschiedenen Tätigkeiten sozusagen durchgehen. Das schauen wir uns aber jetzt alles nochmal im Detail an. Was vielleicht noch wichtig ist, was diese Folie eigentlich bloß besagen soll, ist, wir schauen uns im Moment vorwiegend irgendwie an, wie sozusagen Bewegungen über die Zeit passieren. Und schauen uns das natürlich das In-Betweening im gewissen Sinn auch an, weil das zum Teil ja auch vom System automatisch gemacht wird. Man muss aber sehen, dass das in den größeren Kontext natürlich noch eingebaut ist. Also es gibt normalerweise irgendwie Musikton dazu. Das heißt, was da passiert, das Timing von diesen Positionen, Bewegungen muss irgendwie zur Musik passen. Also wenn Sie da irgendwie eine stark rhythmische Musik haben und der sich bloß irgendwie ganz gemessen und langsam bewegen kann, dann werden Sie das nicht wirklich stimmig hinbekommen. Sie haben möglicherweise auch irgendwie Sprache, das heißt, Sie müssen, kann sein, dass die was sprechen müssen. Sie müssen dann irgendwie die Möglichkeit haben, dass Sie das synchronisieren können später mit der Sprache, dass der Mund auf und zu macht richtig. Und auch solche Sachen wie eben Gesichtsausdruck oder die Sprache der Augen, alles das muss sozusagen langfristig mit berücksichtigt werden. Im Moment geht es eigentlich zunächst mal darum, sozusagen die Basisbausteine überhaupt bereitzustellen. Aber man kann sich gut vorstellen, dass das für eine längere Animation eben noch viele Durchläufe hat. Also mindestens diese vier Durchläufe sozusagen der Animation muss man weiter berücksichtigen. Aber das ist jetzt nur, um das sozusagen einzubetten. Ich will jetzt mal zurück zum Brainstorming. Das ist jetzt auch aus diesem Buch einfach eingescannt. Das wären so typische Skizzen aus der Brainstorming-Phase raus, wo man also sieht, da ist also jetzt irgendwie eine Figur, in dem Fall ziemlich dürr, und der hat einen Helm zum Beispiel und eine bestimmte Form der Waffe wird da ausprobiert. Da rechts sieht man schon, dass mit den Gesichtern ganz andere Formen ausprobiert werden, die jetzt eigentlich zu diesem dürren Typen nicht ganz so passen. Deswegen auch ganz andere Ideen für diesen Charakter. Da ist er also jetzt klein und dick, ein bisschen so ein Babyface, da hat er irgendwas von Fred Feuerstein. Was man auch gesehen hat, ist, dass dieser Helm eigentlich offensichtlich dem Zeichner sehr gut gefallen hat, dass er den sozusagen nochmal explizit skizziert hat, weil das ein Element ist, das er vielleicht egal welcher Charakter jetzt dann letztlich rauskommt, eben verwenden will. Also so muss man sich diese Brainstorming-Ideen zunächst mal vorstellen. Und dabei ist natürlich die Frage, was am Ende rauskommt. Also das ist jetzt der Charakter, der bei diesem Spiel dann am Schluss verwendet wird. Der hat jetzt sozusagen Elemente aus allen diesen Dingen. Der ist jetzt eher klein und dick, hat diesen Helm auf, hat die gleiche Waffe, die vorher der eher dürre Typ in der Hand hatte. Also das ist so, dass man dann aus diesem Ideenpool, den man dann insgesamt hat, sozusagen schöpft und insgesamt die Figur daraus zusammenbaut. Es muss auch nicht jede Idee, die da war, verwendet werden, ganz und gar nicht. Viele Ideen gehen einfach verloren. Aber das ist so der grundlegende Prozess zunächst mal. Ja, ich habe gesagt, dass wir die Hilfe des Systems sozusagen auch in sehr frühen Phasen schon verwenden können. Es gibt eine Möglichkeit, solange ich noch sogar mit Papierskizzen arbeite, dass ich die einfach einscanne im Rechner, sozusagen zum Beispiel in Flash, vernünftig ausrichte aufeinander, dass die wirklich deckungsgleich sozusagen da sind, also auf der gleichen Höhe sind, gleiche Größe haben, und kann dann anfangen, die einfach als Animation im System, als einfach Einzelbildanimation schon mal zu betrachten sozusagen. Also das wäre so ein Beispiel für eine Animation, die eigentlich handgezeichnet ist und bloß eingelesen wird quasi und dann schon animiert. Also das bedeutet natürlich, dass ich die Zwischenphasen mit Bleistift skizzieren muss und dann einsetzen, aber das kann uns schon mal helfen, irgendwie alle diese Dinge, die wir vorher gesagt haben, Antizipation, Reaktion und so weiter, auch so ein bisschen mit einzuplanen. Ja, und das Ganze ist natürlich nicht bloß für unseren Künstler sozusagen, unseren Helden, Entschuldigung, worum sich der Künstler kümmern muss, sondern es geht auch um weitere Figuren, also in dem Fall, wenn es irgendwelche Gegner auch noch entworfen, wobei das Prinzip aber genau das gleiche ist. Man muss sich aber natürlich überlegen, was die Dinge denn tatsächlich können sollen. Also diese Rammschnecken da, die sollen erstens ein bisschen schreckenerregend schauen, aber diese sollen auch ganz gut selber erschrecken können, wenn es wieder Spaß haben, wenn man die dann umbringt. Also das heißt, die muss irgendwie so eine Schreckensgeste zum Beispiel haben, und dort rechts ist eben so ein bisschen skizziert, was denn passiert, wenn so ein Ding tatsächlich platzt. Also auch das ist natürlich in diesen Brainstorming-Prozess einbezogen. Man muss erstmal Ideen sammeln und die dann eben irgendwann in ein grafisches Bild umsetzen. Was für uns jetzt in Sachen Programmierung interessanter ist, ist, dass wir natürlich eine Kombination haben aus diesem künstlerischen Gebilde, wo man sagt, jetzt, was sind die Abläufe, wie jetzt die Hand dieser Figur, der Kopf dieser Figur beim Springen sich sozusagen bewegt. Und andererseits wollen wir natürlich auch vom Programm aus das steuern. Wir wollen ja, und das Spiel dann gleich nochmal vorführen, wir wollen ja zum Beispiel mit den Cursor-Tasten oder irgendwie, oder der Maus, wie auch immer, meistens mit irgendwelchen Tasten eben diese Figur steuern können. Das heißt, die muss einerseits ihre Animation, ihre künstlerisch gestaltete Animation haben, mit sich tragen. Andererseits muss sie auf den Programmcode reagieren, also letztlich auf den Event-Händler, der dort ausgelöst wird, wenn jetzt eine Taste gedrückt wird. Das heißt, programmtechnisch gesehen ist es so, dass wir hier, wie beim Ball eigentlich, bloß ein Objekt haben, von dem wir zunächst mal wissen, wo ist das auf dem Bildschirm. Also wir haben irgendwie eine XY-Koordinate. Im nächsten Bild verschieben wir den irgendwo hin mit so Delta X und Y, das haben wir uns ja schon angeschaut. Wobei das durchaus abhängig von der Benutzerinteraktion sein kann, dass eben diese Delta X und Delta Y eben verschieden berechnet werden, je nachdem, welche Situation der Benutzer sozusagen erzeugt. Der muss vielleicht irgendwo hoch raufspringen und das kann man mit einer geeigneten Eingabe vielleicht im Programm vermitteln, dann muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass der Sprung eben entsprechend höher wird. Was das heißt, das kann ich gar nicht alles vorweg animieren. Geht überhaupt nicht. Ich muss sozusagen meine Animation in einer Art und Weise flexibel halten, dass ich sie mit Programmcode verändern kann. Und das bedeutet, dass so eine Bewegung wie zum Beispiel das Springen eigentlich nicht so animiert werden kann, dass die Figur tatsächlich springt, sondern sie muss im Prinzip alles das machen, was sie beim Springen tut, aber quasi auf der Stelle bleiben. Also die ganzen Bewegungen passieren auf dem Platz. Und dann kann ich natürlich, und trotzdem gibt es diese Phasen, also ich weiß, wie lang das Springen dauert, und dann kann ich die Figur eben vom Programmcode aus nach oben heben oder nur ein kleines Stückchen nach oben heben und dann verschiedene Sprünge sozusagen gestalten und den auch irgendwo anders wieder absetzen. Da ist ganz wichtig, dass diese Sprungbewegung selber sozusagen unabhängig von der Bewegung ist. Das heißt, ich muss einerseits die Animation gestalten, das heißt, bleibt es am Platz, und andererseits bewege ich die Figur. Eine zweite Sache ist, dass da ja verschiedene Phasen geben kann. Sogar so einen Sprung kann man ja zerlegen, vielleicht in verschiedene Phasen, mit Absprung rauf, irgendwie oben hängen bleiben, wieder runter. Und dann gibt es aber auch noch ganz andere Dinge, die so eine Figur tun kann, vielleicht statt bloß zu springen. Die kann ja auch zum Beispiel in dem Fall schießen oder sich umdrehen oder was auch immer. Und das muss natürlich zusammenpassen. Das heißt, derjenige, der die Animation entwirft, muss dafür sorgen, dass es quasi ein Zustandsmodell für diesen Charakter gibt, der für sowas Dummes wie ein Programmcode verständlich ist, wo ich im Prinzip bloß sagen kann, jetzt geht diese Figur in einen neuen Modus. Und das muss aber dann, dieser Übergang von dem einen Modus in den anderen muss zusammenpassen. Das bedeutet in der Praxis, dass wenn ich also jetzt zum Beispiel einen Basiszustand habe, dieser Figur, dieses Idle heißt es hier, die übrigens nicht heißen muss, dass der bloß da steht, das kann so sein, aber der kann auch irgendwie atmen oder so, sowas kann man sehen. Also wenn ich diesen Basiszustand habe und ich habe eine Laufanimation, ich habe schon gesagt, diese Laufanimation wird so gemacht, dass der quasi am Platz läuft, dann ist ganz wichtig, dass der Einstieg in die Laufanimation so ist, dass er sozusagen einen fließenden Übergang aus dem Idle ermöglicht und das Ende der Laufanimation auch wieder sozusagen schlüssig in dieses Idle übergeht. Das heißt, ich muss die Möglichkeit haben, dass ich diesen Übergang einfach schalten kann vom Programm aus und die Animation, die dann abläuft, eben nicht irgendwie springt oder ruckelt oder sowas. Und das Ganze habe ich natürlich mit verschiedenen Dingen, die der tun kann. Er kann zum Beispiel laufen, er kann springen, er kann schießen. Und alle diese Animationen müssen natürlich mit diesem Basiszustand eben zusammenpassen. Also das ist ein ganz elementares Prinzip. Vielleicht schaue ich mal, ob ich das System selber, also dieses Flash-Spiel tatsächlich herbekomme. Machen wir mal die anderen Sachen zu. Ja. Hier, das ist das, nicht das SPF, das ist das Ganze. Das ist das ganze Spiel, in dem natürlich besonders interessant ist, welche Elemente da tatsächlich verwendet werden. Das heißt, man sieht, dass da eben eine Vielzahl von, wie ich es gesagt habe, Bausteinen sozusagen da sind. Jetzt schauen wir, ob wir unseren Hero irgendwo auch finden. Also das wäre jetzt diese ganz speziell diese Sprunganimation. Und ich hoffe, man sieht an der Stelle, dass wenn der springt, dass er nicht wirklich springt, sondern sozusagen am Platz bleibt. Aber diese Dinge, die wir vorher gesehen haben, was bei einem Sprung zu passieren hat, die eben macht. Da gibt es eine Anticipation natürlich, der zieht sich zusammen, dann streckt er sich sozusagen und dann kommt er wieder auf den Boden und landet. Also es gibt auch eine Reaction. Aber wie gesagt, er springt natürlich nicht wirklich, weil wir gar nicht wissen, wo er jetzt hinspringen soll. Das wird ja letztlich vom Programmablauf dann gesteuert. Ja, ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Vielleicht kann man auch das Spiel selber mal startet jetzt hier. Ja, okay. Auch recht sein. Sind wir mit diesen Bildschirmauflösungen hier ziemlich ärgerlich. Ich starte. Ja, so ist besser. Also jetzt ohne, dass ich hier irgendwie was vorspielen will im großen Umfang, aber also was man sieht, ist schon mal diese Idle-Animation, der steht zwar, aber es ist trotzdem eine Animation da. Also man sieht sozusagen, wie der atmet, pulst. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch, dass die Augen was machen. Und wenn ich den jetzt bewege, einfach mit der Maustaste, dann sieht man, dass das ein ganz fließenden Übergang ist. Das ist tatsächlich diese Animation, die wir vorher gerade gesehen haben. Ich kann ihn jetzt auch springen lassen. Und das hängt natürlich von dem ab, was ich dann mache, wie gut der springen kann. Uiuiui. Also es ist wirklich erstaunlich, welchen einfachen Mitteln das realisiert ist. Das ist wirklich nur zusammengesetzt aus diesen ganz, ganz kleinen Animationsbestandteilen, die wir vorher angeschaut haben. Das heißt, wenn der jetzt gelaufen ist, wenn er gesprungen ist und so weiter, das sind nur diese Sequenzen von, haben wir gesehen, was sind das, irgendwelche ein Dutzend oder so Frames, die gezeichnet worden sind. Und natürlich die Reaktion, was jetzt passiert, wenn der ins Leere springt oder eben auf die andere Stufe springt, das muss natürlich durch den Programmcode gemacht werden. Also das ist ein Beispiel. Wir können vielleicht mal schauen, ob wir die Webadresse finden, wo das Ding steht. Das ist als Material zum Buch im Web auch verfügbar, an dem man sehen kann, wie man mit geringem Aufwand doch ganz erstaunlichen Effekt erzielen kann. Also meine Kinder zum Beispiel wollten mit dem Ding einfach bloß ganz lang spielen. Es hat durchaus einen gewissen Suchteffekt schon. Okay, was wir hier haben, ist also sozusagen eine hierarchische Situation. Wir haben die ganze Spielszene, da ist zum Beispiel der Held drin und in dem Fall die Gegner. Und das zerlegt sich dann natürlich wieder in Unterbestandteile. Also der Held selber, der hat dann natürlich einen Körper und dann eine Waffe. Die Waffe könnte vielleicht ausgetauscht werden. Und der Körper selber, der geht wieder in Einzelbestandteile, die sich individuell bewegen. Und sozusagen die Entscheidung, die man treffen muss, ist, an welcher Stelle will man sozusagen vordefiniert sagen, was ist jetzt die Zeitleistenanimation, einfach eine gezeichnete, statisch ablaufende Animation. Und an welchen Stellen will ich tatsächlich Programmcode haben, Scripted Animation steht hier, also Programmcode haben, der ganz flexibel je nach Situation die Animation gestaltet. Und so das Grundprinzip ist eigentlich, die Dinge, die sozusagen zum Charakter wirklich gehören, die also jetzt die typische Form von einer bestimmten Bewegung ausmachen, die wird man vordefiniert animieren. Dinge, die nun mit der Physik eher zu tun haben, des Spiels, also wie der auf eine bestimmte Situation reagiert, was passiert, wenn jetzt ein Hindernis auftaucht oder so, die wird man nicht gut vordefiniert animieren können, sondern da muss man eben in die Skriptanimation rein. Vielleicht auch noch ein Effekt, den ich an dem Spiel einfach bloß ganz schön beobachtbar finde, ist dieser Parallaxeneffekt oder Multiplane-Effekt. Das ist ein ganz simpler Trick eigentlich, mit dem man räumliche Tiefe erzeugen kann. Wir haben ja bloß 2D-Spiele und jetzt bei dem Spiel sollte der Eindruck erweckt werden, dass das irgendwie im Weltraum schwebt und dass da irgendwie Tiefe da ist, logischerweise beim Weltraum. Und das kann man durch Animationen in einer ganz simplen Art und Weise unterstützen, indem man den Hintergrund auch animiert. Ich habe vorher schon mal gesagt, Hintergrund kann auch animiert sein. Und sich der einfach mit einer niedrigeren Rate verändert als der Vordergrund. Also wenn der Hintergrund so ganz langsam sich verändert, dann wird sozusagen auch ein bisschen Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass da ein Hintergrund da ist. Und im Vordergrund ist ja diese hektische Spielaktivität, da ist natürlich viel schnellere Bewegungen. Aber der psychologische Effekt ist, dass man das Gefühl hat, das sind einfach zwei Dinge, die hintereinander liegen. Auch dadurch, dass das andere langsamer ist, hat man den Eindruck, es ist eben weit weg, weil die Bewegung eben, die ist vielleicht genauso schnell, aber es ist so weit weg, dass es als langsam wahrgenommen wird. Und in unserem Wahrnehmungsapparat kommt dann ganz schnell so der Eindruck von Tiefe raus, den man natürlich mit anderen Dingen wie der Farbgebung und so weiter, dass das alles so dunkle Farben sind, auch noch verstärken kann. Also da ist eine ganze Menge Know-how sozusagen drin und das kann jetzt auch bloß so ein bisschen andeuten, an was man da so alles denken kann und denken muss. Und stellt natürlich auch, denke ich, klar, dass das nichts ist, was man jetzt so einfach mal an dem Wochenende anfängt und dann der große Meister drin ist, sondern was eben Begabung und auch wie fast alles eben sehr viel Übung braucht, um darin gut zu sein. Ja, einen ganz wichtigen Punkt habe ich im Prinzip jetzt so ein bisschen umschifft, immer nämlich, was ist denn in der Physik sozusagen, wenn jetzt die Figur springt, wann kommt sie denn wieder runter, was ist, wenn die Figur gegen eine Mauer rennt, was passiert da? Das heißt, es gibt eine ganze Menge Dinge, die dann letztlich, wie wir vorher gesagt haben, von unserem Programmcode gemacht werden müssen. Aber die Frage ist natürlich, wie schreibt man solchen Programmcode, dass das dann im Gesamteindruck realistisch ist? Dass es realistisch ist, heißt, dass es so ähnlich ist wie in der realen Welt. Und unsere reale Welt wird von der Physik bestimmt. Das heißt, im Prinzip müssen unsere Spielfiguren zumindest ansatzweise irgendwas mit dem zu tun haben, was in der Physik passiert. Die können, wie gesagt, das übertreiben, die können Dinge vielleicht überstehen, die man sonst nicht überstehen würde. Man kann auch die physikalischen Gesetze sehr, sehr stark vereinfachen dabei, muss das tun, sonst wird das Programm irgendwie nicht wirklich überschaubar werden. Aber es ist schon so, dass in dem Moment, wo so eine Figur sich bewegt, dass wir eben und Hindernisse auftreten, Figuren aufeinandertreffen und so weiter, dass wir es mit Physik zu tun haben. Und darum ist für die Animation eben ein ganz wichtiger Punkt, physikalische Modelle sozusagen zu haben für Bewegungen. Ich habe da auch wieder eine ganze Reihe von Büchern angegeben, bloß um da noch die Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Das ist ein anderes Buch jetzt hier, ActionScript 3.0 Animation, Making Things Move, und ein anderes Kapitel auch aus diesem Überblicksbuch. Und an einer Stelle am Schluss werde ich auch noch aus einem eher softwareorientierten Buch, das jetzt mal von einem anderen Verlag auch ist, von O'Reilly, zitieren. Was ich zugeben muss, ist, dass die Beispiele aufgrund dessen, dass eben in der Industrie draußen, der Wirtschaft, das Flash momentan schon noch eine sehr dominierende Plattform ist, dass die Beispiele, die man findet in der Literatur, eben auf Flash basieren, und darum ist der ganze Abschnitt in der Vorlesung so ein bisschen Flash-lastig, aber damit auch ein bisschen praxisgängiger natürlich. Das Ganze kann man aber alles auf Python und Pygame natürlich übertragen, und das haben wir eigentlich das letzte Mal schon so ein bisschen geübt, die gleiche Sache in beiden Sprachen anzuschauen. Ja, das ganz klassische Beispiel, an dem man so physikalische Modelle anschauen kann, ist Billard. Billardkugelphysik ist sozusagen, wenn man die im Griff hat, dann hat man einen großen Teil dessen, was bei der Spielephysik auftritt und bei vielen Spielen eben dominierend ist, im Griff. Das heißt, es geht im Prinzip darum, dass sich Objekte bewegen mit verschiedenen Geschwindigkeiten, mit verschiedenen Winkeln und aufeinandertreffen, also entweder auf den Rand treffen oder ein Objekt auf das andere, also eine Kugel auf das andere, wie man das beim Billard eben so hat. Und man will wissen, wie sozusagen dann der Bewegungsverlauf insgesamt ist. Auch da gibt es tatsächlich ein komplettes Billardspiel, das hinter den ganzen Folien da sozusagen steckt, das also auch aus diesen Büchern stammt, das ich jetzt nicht im Detail vorführen will, aber es geht also letztlich mit diesen Code-Fragmenten, die ich zeige, tatsächlich so weit, dass man richtig Billard spielen kann. Ja, also um da ein bisschen in die Nähe dessen zu kommen, dass wir Billard spielen können, braucht man natürlich zuerst mal irgendwelche Kugeln. Der Einfachheit halber sind das jetzt bloß mit den Beispielen hier Kreise, irgendwelche farbige Flächen, einfach kreisförmige Flächen, die sich da bewegen. Natürlich, man hat es ja vorher auf dem Bild gesehen, wenn man die dann schön mit der Farbgebung, mit welchen Spiegeleffekten versieht, dann kann man die natürlich viel dreidimensionaler darstellen, was aber jetzt für die Physik keinen Unterschied macht. Also insofern müssen wir uns also diesen Ball anschauen, jetzt in Flash ActionScript. Das ist gibt's ein Ballobjekt, und es gibt hier irgendwas, was die horizontale und die vertikale Geschwindigkeit von dem Ball von außen zunächst mal festlegt. Also irgendwann muss ich einmal dem Ball sozusagen einen Impuls versetzen. Das ist also jetzt nicht der Ball selber wohlgemerkt, sondern das ist eine Klasse, die dann den Ball ins Leben ruft sozusagen. Die macht hier einen New Ball und in der Initialisierung platziert ihn irgendwo auf der Bühne und gibt ihm zunächst mal eine Zufallsbewegung. Also bei Matt Random wird hier ausgerechnet, was jetzt die Bewegung ist, und Einfachheit halber, dass man den Ball eben sich bewegen sieht. Und dann das AddChild ist mehr eine technische Sache, die das Flash braucht. Und dann muss man natürlich irgendwas tun, wenn Enter-Frame-Events kommen. Und das ist das, was dann natürlich interessant ist, was macht der Ball selber? Also die Klasse Ball, die jetzt in dem Fall von Sprite abgeleitet ist. Was hat die alles? Der Ball, der hat eine Größe, hat eine Farbe, und er hat natürlich seine lokale Geschwindigkeit. Und was der natürlich können muss, ist beim Initialisieren sich zeichnen. Das heißt, er stimmt bestimmte Farbe, zeichnet seinen Kreis und ist dann Beginnfill und Endfill, sagt nur, jetzt wird sozusagen die Farbe benutzt für die nächsten Zeichenbefehle. Das heißt, es wird eben in der vordefinierten Farbe diese Form gezeichnet, also der Kreis. Also sehr simpel. Was ein bisschen anders ist als das, was wir bis jetzt hatten, ist, dass dieses Ballzeichnen eben auch im Programmcode passiert. Also wir hatten bei den anderen Beispielen oft, dass man den Ball sozusagen irgendwie mit einem Werkzeug macht. In dem Fall ist es auch in Flash ActionScript so, dass der Ball sich quasi selber zeichnet und mit den Grafikbefehlen auf dem Bildschirm erscheint. Das heißt, solange Sie den Code nicht ausführen, sehen Sie auch gar nichts von dem Ball. Gut, das sind aber nur die Vorbereitungen. Was natürlich, was wir wollen von dem Ball, ist, dass er eben sich mit den Wänden sozusagen beschäftigt, dass er also an eine Wand anstößt, irgendwie reagiert, sprich abprallt von der Wand. Und das ist jetzt ein extrem simples Beispiel. Wir haben also natürlich einen linken, rechten Rand und einen oberen und einen unteren Rand. Und jetzt schauen wir an, wenn der Ball an dem rechten Rand anstößt, dann passiert nichts anderes, als dass wir die Geschwindigkeit sozusagen mit minus 1 multiplizieren. Das heißt, die Geschwindigkeit in horizontaler Richtung. Das heißt, er läuft dann in der entsprechenden Gegenrichtung. Er hat natürlich auch eine vertikale Richtung. Die verändern wir nicht. Das heißt, wenn er von oben nach unten so schräg da drauf kommt, dann kriegt die horizontale Komponente die Gegenrichtung und die vertikale bleibt gleich. Das heißt, der prallt im gleichen Winkel, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, dann nach unten weg. Und das Gleiche nach links und nach rechts. Ist also nichts so furchtbar Kompliziertes. Mal schauen, das und das auch vom Flash her. Ball Motion. Müsste das eigentlich sein? Nee, das ist bloß. Ja, also bevor ich jetzt lang rumsuche, das ist auch nicht so furchtbar aufregend. Wir haben dann andere Beispiele, wo noch ein bisschen mehr dazu passiert. Suche ich jetzt diese eine Animation nicht, aber die nächste zeige ich Ihnen dann. Also der springt von Wand zu Wand soweit. Ah ja, da läuft ja zumindest der Film hier schon mal ein bisschen. Das reicht ja auch für unsere Zwecke. Das ist der Effekt, der da erzeugt wird. Also eigentlich mit minimalen Hilfsmitteln sieht man schon, dass so ein bisschen Billard-Effekt passiert. Wo der Ball sozusagen losgelaufen ist, ist zufallsbestimmt. Und immer wenn er an die Wand anstößt, dann wird er reflektiert. Da ist ein Trick aber dabei, den ich noch nicht erklärt habe, nämlich jeweils in allen diesen Fällen eine Zeile. Nämlich, schauen wir mal das an, wenn er rechts anschlägt zum Beispiel, dann wird er natürlich nach links reflektiert. Und hier steht aber was Komisches, hier steht Ball X gleich Right minus Ball Radius. Was ist jetzt da los? Also der Ball, der springt ja sozusagen irgendwie in die Wand rein. Der hat eine Überlappung mit der Wand. Wir wissen gar nicht in dem Bild, wie weit er genau in der Wand drin ist, abhängig von seiner Geschwindigkeit. Das will ich aber nicht, dass der Ball sozusagen in der Wand drin ist. Das ist unrealistisch. Also ziehe ich den sozusagen künstlich wieder zurück. Also das ist im Prinzip das, was passieren würde. Der Ball, der bewegt sich auf diese Wand zu. Und was ausgerechnet würde von dem Programm zunächst mal als Position, ist, dass der Ball mit der Wand überlappt. Da haben wir eine Kollision. Und das sollte man aber dann nicht so darstellen, sondern wir sollten den Ball, bevor wir irgendwas anderes tun, einfach auf die Seite schieben, dass er sozusagen nicht mehr mit der Wand sich überlappt. Das ist physikalisch ziemlicher Quatsch, was da passiert, weil der Ball natürlich in Wirklichkeit an der Stelle gebremst wird, bevor er die Wand erreicht und der wird in der realen Physik nie diese Position einnehmen, auf die er da geschoben wird. Das macht aber trotzdem nichts. Das ist einfach zu programmieren. Und man sieht es ja vorher von der Animation gesehen, es ist vollkommen glaubwürdig, was da abläuft. Und das ist ein ganz typisches Beispiel, dass an vielen Stellen jetzt diese physikalischen Modelle schon irgendwie sich an der Physik orientieren, natürlich um realistische Effekte zu erzeugen, aber einfach abweichen von dem, was ein genaues physikalisches Modell wäre, um sozusagen mit minimalem Aufwand einen realistischen Effekt zu erzeugen. Also da ist immer dieser Trade-off zwischen dem Aufwand, den man reinsteckt, sozusagen, das auszurechnen und ob es denn schon reicht für das, was man dann tatsächlich als Betrachter sozusagen wahrnehmen will. Ja, jetzt eine ganz interessante Sache, wenn das der Ball, so wie er vorher gelaufen ist, da hat einfach der Film irgendwann mal aufgehört, aber wenn man den weiterlaufen lässt, der wird einfach unendlich lang laufen. Ne? Der wird einfach an den Wänden reflektiert werden und je nachdem, mit welchem Startimpuls es wird, dann ist der Lauf natürlich vorgegeben, was er tut, aber er hört nicht auf. Das ist natürlich unrealistisch, ganz klar. Also beim Billard haben wir natürlich jede Menge Effekte, die uns die Energie aus dem Ball rausnehmen. Der bleibt dann irgendwann mal stehen oder fällt vielleicht auch in das Loch. Das schauen wir jetzt nicht an. Wir nehmen das jetzt einfach bloß diese Bewegung, Reflexionen. Eine Sache ist natürlich, dass immer wenn der anstößt, wenn der Ball anstößt, dass dann natürlich ein Teil seiner Bewegungsenergie absorbiert wird. Geht, was weiß ich, in Wärme oder irgend sowas. Auf jeden Fall ist es so, dass der langsamer wird, dadurch, dass er anstößt. Das heißt, der reflektierte Ball ist langsamer als der Ball, der draufschlägt sozusagen. Das bedeutet, dass wir an der Stelle, wo wir gerade vorher waren, da wird der Ball sozusagen korrigiert, die Position. Und dort haben wir vorher minus 1 stehen gehabt, dass die Geschwindigkeit sozusagen mit minus 1 multipliziert wird, dass er in die Gegenrichtung horizontal läuft. Da ist es realistischer, nicht mit minus 1 zu arbeiten, sondern mit sowas wie ja, 0,8, 0,9, also irgendwas, was schon in die Nähe von 1 kommt, aber deutlich kleiner ist als 1. Das heißt, dass die Geschwindigkeit, die hinterher rauskommt, eben nicht die gleiche ist, mit der sozusagen in den Anschlag reingefahren ist. Das bedeutet einfach ja, Energieverlust sozusagen. Da schauen wir mal, da müsste ich eigentlich mal aufgeschrieben, wie die Animation heißt. Nee, da haben wir hin. Bouncing and Friction. Bouncing Loss. Das ist jetzt natürlich ein enttäuschendes Flashbild zunächst mal. Warum? Weil eben der ganze Code hier in dem einen ActionScript Bild sozusagen drinsteckt. Das heißt, um das laufen zu lassen, muss ich tatsächlich das SWIF erzeugen. Also das ist das, was jetzt dadurch passiert, dass man merkt, dass der bei jedem Mal an der Wand anzustoßen an Energie verliert. Am Anfang ist er ganz schwungvoll losgesaust. Ja, und jetzt ist natürlich so eine Geschichte, es dauert immer noch ewig, bis der tatsächlich zum Stillstand kommt. Also man merkt schon, dass er jedes Mal langsamer wird, aber das ist jetzt für einen auch nicht wirklich realistisch in dem Sinn. Das wird man nicht so erwarten. Also noch nicht ganz perfekt. Aber immerhin, man sieht, ein großer Teil des physikalischen Effekts ist schon da. Übrigens haben wir vorher mal diskutiert, also wenn jemand da weiter nachdenken will, sind wir gerne daran interessiert, wenn sich jemand mitbefasst, ob da jetzt wieder sozusagen die Physik verbogen ist oder nicht. Wenn der jetzt hier mit minus 0,8 sozusagen multipliziert zurückläuft, dann haben wir jetzt zwar einerseits das Abschwächen der Bewegung, andererseits haben wir aber jetzt nicht mehr genau den gleichen Ausfallswinkel wie den Einfallswinkel, weil das eben nicht genau symmetrisch ist, die Konstruktion, der jetzt in der horizontalen Richtung eben nur noch 0,8 da ist, wo auf dem anderen Schenkel 1 ist. Das heißt, es ist ein kleinerer Winkel da. Vermutlich macht das einfach nichts. Es ist eine physikalische Vereinfachung, aber man könnte an der Stelle natürlich darüber nachdenken, ob man jetzt in der Y-Richtung sozusagen die Geschwindigkeit auch mit reduzieren will. Was physikalisch das richtigere Modell ist, bin ich jetzt auch so ein bisschen überfragt. Also ich will damit bloß noch mal darauf aufmerksam machen, es ist jetzt nicht irgendwie die Lösung, die jetzt lehrbuchmäßig richtig ist, die da steht, sondern es ist einfach eine Frage, wie weit muss ich sozusagen physikalische Effekte modellieren, um ein realistisches Bild für den Betrachter und eine Spielbarkeit auch zu erzeugen, dass derjenige, der das macht, eben vorhersehen kann in etwa, also der damit spielt, ja, vorhersehen kann, was seine Aktionen bewirken. Wenn das so unrealistisch ist, mein Modell, dass man das nicht wirklich mehr steuern kann, was das Spiel macht, dann werden die Leute nicht mitspielen können. Wenn es ganz genau die Physik ist, dann wird man es auch nicht spielen können, weil es einfach wahrscheinlich einen riesen Rechner braucht, um zu laufen. Und irgendwo dazwischen bewegen wir uns. Ja, aber wir waren nochmal bei Reibung und Reflexionen. Also beim Anstoßen haben wir Energie verloren. Aber was natürlich auch passiert, ist, dass der Ball eigentlich immer Energie verliert. Einfach dadurch, dass er auf der Oberfläche sich bewegt. Wenn auch das beim Billard so gemacht ist, dass er nicht viel verliert. Aber trotzdem ein gewisser Reibungsverlust ist da. Das heißt, nächste Version des Programms ist, dass wir jetzt Reibung mit einbauen und jetzt sozusagen in jedem Schritt, egal ob er anstößt oder nicht, mit einem Faktor, der kleiner ist als 1, die Vx und Vy durchmultiplizieren. Das sollte keine zu kleine Zahl sein, also 0,99 ist jetzt mal verwendet, also eine Zahl, die nahe an dem 1 dran ist, weil so stark ist die Reibung nicht, beziehungsweise ich kann durch die Zahl eben einstellen, halt wie groß die Reibung sein soll. So, das wäre jetzt das mit Bouncing and Friction, denke ich hier. Also jetzt wird er auch, wenn er sozusagen sich frei bewegt, immer langsamer, 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 wobei jetzt so ein komischer Effekt entsteht, dass der Ball sehr, sehr, sehr lang braucht, bis er irgendwann damit tatsächlich auf Null gekommen ist. Ich habe da unten also in der Debugging-Ausgabe die Geschwindigkeitsvektoren sozusagen mit rausgeschrieben. Da haben wir gesehen, dass das also doch relativ lang dauert, bis er dann tatsächlich auf Null kommt. Und es kann einem sogar passieren, dass durch ärgerliche Rundungseffekte der Ball nicht wirklich ganz auf Null kommt, dass der also über sehr lange Zeit oder vielleicht sogar dauerhaft immer noch eine minimale Bewegung behält, was natürlich nicht ganz das ist, was man erreichen will. Das heißt, es ist sinnvoll zu sagen, wenn das jetzt mal eine richtig kleine Geschwindigkeit ist, dann bleiben wir auch einfach stehen, weil das ist auch nicht so spannend für den Spieler, dass er dem Ball zuschaut, wie er so langsam im Schneckentempo immer noch langsamer und endlich mehr stehen bleibt. Kommt auf das Spiel an, bei manchen kann es natürlich interessant sein. Aber ein gängiger Trick, den man an der Stelle macht, ist, dass man einfach eine Minimalgeschwindigkeit festlegt und sagt, wenn die Geschwindigkeit unter diesem Minimalwert ist, dann setzen wir sie einfach auf Null und dann bleibt das Ding stehen. An der Stelle kann man auch nochmal daran erinnern, dass die Geschwindigkeit sozusagen als Größenordnung zu berechnen, natürlich die Länge von diesem Vektor ist, der sich aus den beiden Komponenten x und y zusammensetzt. Und die müssten Sie natürlich dann, wenn Sie ganz korrekt sein wollen, ausrechnen, also die Quadratwurzel aus x² plus y² nehmen. Das ist vx² plus vy², was hier tatsächlich gemacht wird. Alternativ kann man natürlich auch sozusagen direkt in beiden Richtungen eine Minimalgeschwindigkeit festlegen und die überprüfen, das wäre eine zweite Version. Jetzt wird es aber nochmal interessanter, weil jetzt hat der Ball sich bloß bewegt und ist an den Rand angestoßen. Jetzt haben wir natürlich auch die Situation, dass sich zwei Bälle sozusagen direkt treffen. Also wir haben jetzt einen Ball, der sozusagen mit einem zweiten Ball interagiert. Also wir haben Ball 0 und Ball 1 in dem Fall. Und jetzt rein mal von der Code-Struktur her, sollte so ein Enter-Frame-Händler natürlich jetzt beide Bälle kontrollieren sozusagen. Der setzt also den Ball 0 und den Ball 1 weiter mit ihrer jeweiligen Geschwindigkeit und muss die Kollision zwischen den beiden Bällen überprüfen. Das heißt, es muss eine Kollisionserkennung geben. Natürlich gibt es nach wie vor noch die Kollisionserkennung mit den Wänden. Also die hat man ja vorher angeschaut. Aber interessant für uns ist jetzt, was ist denn die Kollision zwischen zwei Bällen? Also eine Funktion, die feststellt, ob sich die zwei Bälle überlappen. Das ist wieder genau das Gleiche, was wir vorher hatten. Also die beiden Bälle, wenn die aufeinander treffen, müssen wir natürlich sozusagen über den Radius den Abstand ausrechnen können. Das heißt, im Prinzip geht es darum, die beiden Bälle könnten ja verschiedene Radien haben. Hier, wenn sie gleich groß sind, ist einfach zweimal der Radius, der Abstand, wo sie sich treffen. Aber im Prinzip ist Radius des ersten Balls plus Radius des zweiten Balls. Ja, und die Frage ist natürlich jetzt wieder die Distanz der beiden Mittelpunkte. Wie kriege ich die? Das ist dann tatsächlich wieder genau das gleiche Formel, die wir gerade hatten. Also wir müssen eben einfach die sozusagen den, die Länge der Strecke ausrechnen, die ja nun irgendwie beliebig im Koordinatensystem liegen kann. Also Quadratwurzel aus x² plus y². Dann haben wir den Abstand zwischen den beiden und vergleichen das mit dem Radius. Also das ist nicht so schwer. Was interessant ist, ist, dass die beiden Bälle ja, nun hat man gerade gesehen, durchaus verschieden groß sein können und vielleicht sogar aus verschiedenem Material sein können. Das heißt, die können verschiedene Massen haben. Also Speed und Velocity, darüber haben wir uns schon unterhalten. Velocity war also Speed und Richtung. Geschwindigkeit mit gerichteter Geschwindigkeit quasi. Aber jetzt gibt es auch noch eine Masse. Der Ball hat ein bestimmtes Gewicht, würde man jetzt zunächst mal also allgemein sprachlich sagen, also eine bestimmte Masse, der kann schwer und groß sein oder kann ganz klein und leicht sein. Und das beeinflusst natürlich den Effekt, den der Ball hat. Weil das, der Impuls oder auf Englisch das Momentum, das der hat, ist Masse mal dieser Geschwindigkeitsvektor. Und eine Sache ist ganz elementar in der Physik, das müssen wir tatsächlich abbilden, dass dieser Impuls nicht verloren geht. Dieser Impuls, das ist das berühmte Gesetz der Impulserhaltung, dieser Impuls bleibt in der Gesamtsituation immer erhalten. Das heißt, wenn die beiden aufeinanderprallen, die beiden Bälle, dann ist die Summe der beiden Impulse ist nachher wieder gleich. Da geht nichts verloren, aber sie verteilen sich möglicherweise anders. Das heißt, wenn der kleine Ball auf den großen Ball trifft, dann wird er den großen Ball wenig verändern. Wenn der große Ball auf den kleinen Ball trifft, wird er ihn stark verändern, indem er sich benimmt, aber letztlich die Summe sozusagen der beiden Impulse bleibt gleich. Jetzt machen wir es der Einfachheit halber mal so, dass wir zwei Bälle haben, die jetzt nicht verschiedene Größe oder verschiedene Masse haben, sondern gleiche Größe, gleiche Masse, dass man mal versteht, was tatsächlich bei der Kollision passiert. Ist beim Billard ist ja auch so, dass die alle gleich sind, die Bälle. Und um es noch einfacher zu machen, lassen wir die jetzt wirklich einfach aufeinander prallen in einer horizontalen Linie. Also die kollidieren direkt in so einer horizontalen Linie. Das heißt, wir haben zunächst mal nur zwei Geschwindigkeiten. Die Geschwindigkeit von dem Ball 1, die Geschwindigkeit von dem Ball 2. Da macht es Klack und dann springen die beiden Bälle wieder auseinander. Und das Gesetz der Impulserhaltung sagt uns was ganz Einfaches, nämlich die Geschwindigkeit, die der Ball 1 hatte, als er aufgetroffen ist in der Kollision, die überträgt sich auf den Ball 2. Das heißt, der Ball 2 springt zurück mit der Geschwindigkeit, die der Ball 1 als Impuls mitgebracht hat. Und das Gleiche natürlich in der anderen Richtung. Das heißt, der Ball 1 kriegt die Geschwindigkeit, diesen Impuls vom Ball 2 und springt damit zurück. Das heißt, sie haben schlicht und ergreifend eine Vertauschung der beiden Impulse, was da passiert. Und das Ganze kann man natürlich, wenn man jetzt weiß, dass der Impuls eben die Masse mit einbezieht, kann man natürlich nach der Formel, die wir vorher hatten, eben natürlich einfach mit der Masse multiplizieren. Aber der Effekt ist immer der gleiche, dass sich die Impulse sozusagen, die beiden Impulswerte vertauschen. Ich habe da, glaube ich, auch ein ganz kleines Beispiel dazu. Ups, bleibst du da? Collision. Ja, das da. Also da auch so ein bisschen jetzt mal Billardbälle wenigstens, denen man es ein bisschen glaubt, dass sie Billardbälle sind. Und das ist jetzt wirklich einfach bloß das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Ich kann es ja nochmal. Das ist wirklich der Code, den wir gerade gesehen haben, der zunächst mal schon ein ganz realistisches Bild sozusagen dieser Kollision bei verschiedenen Geschwindigkeiten erzeugt. Jetzt haben wir natürlich das gleiche Problem wie vorher mit der Wand, dass die beiden Bälle sich eigentlich überlappen und der Einfachheit halber zieht man die natürlich künstlich wieder auseinander. Das ist simpel. Was nicht ganz so simpel ist und auf dem Bild jetzt schon zu erkennen ist, dass die Bälle uns natürlich ganz selten den Gefallen tun werden, irgendwie genau in horizontale Richtung zu kollidieren, sondern die haben ja irgendwelche Winkel eben schräg zu unserem Koordinatensystem. Das heißt, die haben irgendwelche x- und y-Werte eben, und nicht einer von 0 sein muss. Was man aber immer sagen kann, es gibt eine Kollisionslinie. Das ist einfach die Verbindung der beiden Mittelpunkte und die steht natürlich an der Stelle, wo sich die beiden Bälle berühren, genau senkrecht auf dieser Fläche oder dieser Linie, die sich da als Tangente ergibt. Und jetzt haben wir natürlich zwei Geschwindigkeitsvektoren, haben wir ja gesagt. Das ist die Geschwindigkeit von dem einen Ball, die Geschwindigkeit von dem anderen Ball. Und die treffen sich jetzt in dem Fall zum Beispiel so eher am Rand. Und jetzt wollen wir ausrechnen, wie bewegen sich die wieder auseinander. Das Grundprinzip ist eigentlich das gleiche wie vorher. Jetzt haben wir nämlich diese beiden Bälle mental genommen und diese Linie hier, diese Kollisionslinie, gedreht, sodass sie wieder waagrecht liegt. Ja, also sind die beiden Bälle sozusagen einfach, und wir haben quasi unser Koordinatensystem so verdreht, dass das die Linie horizontal ist, auf der sich die beiden treffen. Und dann gibt es natürlich immer noch diese beiden Vektoren. Es gibt also für den Ball 1 Vx1 und Vy1 und für den Ball 2 Vx2 und Vy2, mit denen die aufeinander prallen. Aber jetzt können wir eben unser Impulserhaltungsgesetz von vorher wieder anwenden, bloß passiert das eben jetzt in beiden Dimensionen. Das heißt, der rote Ball, der Ball 1, der kriegt jetzt die Geschwindigkeit, die alte Vx2-Geschwindigkeit und behält aber seine vertikale Geschwindigkeit. Und der andere, der zweite Ball, der kriegt die alte Geschwindigkeit von Ball 1 in horizontaler Richtung, behält seine vertikale Richtung. Das ist eigentlich genauso, wie wir es bei der Kollision auch mit der Wand hatten. Wir haben jetzt sozusagen in der Kollisionsrichtung uns diese Komponente sozusagen rausgesucht, die nun wirklich die Kollision, den Impulsaustausch macht. Und die andere, die vertikal drauf steht, die ist unbeeindruckt, die verändert sich nicht. Und da müssen wir also nur in diese horizontalen Komponente, müssen wir eben die beiden Impulsanteile vertauschen. Also nicht so schwer, es ist das Gleiche, was wir vorher hatten. Das Einzige ist, wir müssen natürlich jetzt dieses Drehen des Koordinatensystems irgendwie hinkriegen. Weil nur dann, wenn wir das Koordinatensystem richtig gedreht haben, kriegen wir eben genau den Anteil sozusagen der beiden Bewegungen, der nun aufeinander wirkt, wo sie sich gegenseitig anstoßen und wo sie den Impuls austauschen. Dazu muss man das natürlich zuerst mal ausrechnen. Und das ist nicht so unglaublich kompliziert eigentlich. Also vielleicht das letzte Bild hier, was nur mit dem Schritt 3 hier gemeint ist. Wenn wir das mal ausgerechnet haben, das Koordinatensystem transformieren, dann kann ich es natürlich nach der Kollision auch wieder zurück transformieren, die Achse wieder dahin drehen, wo sie hingehört. Und dann kriege ich sozusagen tatsächlich die Bewegung, wie sich die beiden wieder auseinander bewegen. Es ist nicht so schwierig, aber ich muss es halt ausrechnen. Das ist ja das, was uns jetzt interessiert. Also diese drei Schritte, Koordinatensystem drehen, Impulse vertauschen, Koordinatensystem wieder zurückdrehen. Ja, so schwer ist es nicht, weil wir haben ja diese Linie, die nun, die Kollisionslinie, die können wir ja nehmen und können daraus den Winkel zunächst mal ausrechnen. Da gibt es einfach eine Winkelfunktion, Arcus Tangens. Mit dem kriege ich raus, in welchem Winkel sozusagen das zur Horizontalen steht. Und dann gibt es ja Gott sei Dank in der Geometrie Formeln, mit denen man einfach einen Vektor um einen bestimmten Winkel drehen kann. Das heißt, ich rechne den Winkel aus und dann wende ich diese Formeln dort oben an, die letztlich, die man halt einfach aus einer Formelsammlung nimmt. Ich habe, damit es ein bisschen übersichtlicher ist, die da auch nochmal Variablen, um den Cosinus und den Sinus des Winkels abzuspeichern. Und dann ergibt sich eben diese Formel hier. Da ist, glaube ich, ein Unterstrich drin, der nicht reingehört. Das ist einfach ein Tippfehler. Also Cosinus x plus Sinus y. Cosinus Alpha mal x plus Sinus Alpha mal y ist der x-Wert und der y-Wert mit der Differenz stattdessen. Braucht man jetzt nicht drüber groß sinnieren, das ist einfach in der Geometrie so. Und dann haben wir aber jetzt tatsächlich unsere x- und y-Werte, unsere Vx1 und Vy2, also Vx1, Vy1, Vx2 und Vy2, dem entsprechen, dass wir sozusagen jetzt diese Kollisionsachse horizontal gedreht haben. Dann ist es einfach, weil wir wissen ja, dass sich das x1 und x2 vertauscht. Das heißt, wir müssen einfach bloß die beiden Werte vertauschen. Das heißt, wir merken uns den alten x1-Wert, geben dem x2 den alten x1-Wert und dann holen wir uns das gespeicherte Wert wieder zurück. das, stimmt das, was hier steht? Also wir vertauschen jedenfalls die beiden Variablen. Also da muss hier vx2 stehen. Komisch, die Folien sind schon so oft benutzt worden. Aber es ist natürlich so, dass ich mir den alten Wert von vx2 merke, den ich überschreibe. Dann weise ich das x1 darauf, auf das x2 zu und dann hole ich mir den alten vx2-Wert und weise den x1 zu. Also ganz einfach einen Code vertauschen. Code für vertauschen. Ja, jetzt kann ich tatsächlich den dritten Schritt auch wieder ausrechnen und das ist sozusagen nur die Gegendrehung. Also ich habe den gleichen Winkel sozusagen bloß in der Gegenrichtung und die Formeln schauen genauso aus. Da ist bloß das Minuszeichen bei der x-Koordinate und das Pluszeichen bei der y-Koordinate. Ich kann ja so wieder genauso rechnen wie vorher. Mein Alpha ist auch immer noch das gleiche. Das heißt, ich kann die Sinus- und Cosinus-Werte sogar wiederverwenden, die ich habe, und kann das zurückdrehen. Und damit habe ich insgesamt sozusagen berechnet, wie die beiden Bälle voneinander wegsausen. Das klingt jetzt im Moment nach ein paar komplizierten Berechnungen. Wenn man das von Hand machen müsste, diese ganzen Sinus-Cosinus-Werte auszurechnen, wäre das ärgerlich. Aber das ist natürlich das, was unsere Rechner super gut können, ganz schnell irgendwelche Formeln berechnen. Das heißt, das ist überhaupt kein Problem, dass auch bei dem Billardspiel dann mit ganz vielen Bällen gleichzeitig diese Kollisionen und auszurechnen und jeweils die resultierende Bewegung für jeden Ball. Da kann man sich, also Mathematik, Formeln durchzurechnen, da hat man normalerweise keine Performance-Probleme bei den Rechnern. Ja, jetzt habe ich bloß noch ein paar Minuten, möchte aber noch auf ein Thema eingehen, das das Ganze sozusagen noch ein bisschen kombiniert eigentlich, was wir vorher hatten und was wir jetzt gerade gemacht haben. Vorher hatte ich ja gesagt, das sind so eine Spielfigur, ist was Komplexes. Die hat Gelenke und hat eigentlich eigene Bewegungen für jeden Körperteil. Jetzt gerade haben wir gesagt, da ist ein Ball, der bewegt sich. Also man kann mit einem Billardspiel kann man sich schon vorstellen, dass man damit auch interessante Dinge machen kann. Die viele Spiele basieren ja darauf, dass man bloß einen Ball hat. Aber wenn man jetzt komplexere Dinge hat, die eben sich bewegen, wie zum Beispiel so eine Spielfigur, dann muss ich natürlich auch sozusagen die Reaktion dieser Gelenke irgendwie mit einbeziehen. Das heißt, ich muss irgendwie sagen, wie setzt sich diese komplexe Figur sozusagen zusammen in ihrer neuen Position, wenn jetzt eine Veränderung passiert. Wenn ein Ding verändert wird, wie reagieren all diese Gelenke, dass es woanders hinkommt. Das ist die Kinematik quasi, also die Mechanik sozusagen, wo man die Bewegung von Objekten anschaut. Das ist tatsächlich ein Arbeitsgebiet, das man in der Robotik zum Beispiel unbedingt braucht, wenn man einen Roboter hat, der ganz viele Gelenke und Stellmöglichkeiten hat, Motoren, dass man versteht, wie sich der bewegen kann und soll. Und natürlich auch jetzt in der Animation. Interessant ist, dass man bei der Kinematik zwei verschiedene Sichtweisen einnehmen kann. Man kann die Vorwärtskinematik und die Rückwärtskinematik anschauen, die inverse Kinematik. Das klingt jetzt ganz gelehrt, aber was ganz Einfaches. Vorwärtskinematik heißt, wenn ich mir jetzt einen Roboter vorstelle, ich habe da eben verschiedene Stellmotoren, mit denen ich den Arm, mit dem der Roboter irgendwo hingreifen kann, einstellen kann. Und ich gebe für jeden dieser Stellmotoren, gebe ich einen bestimmten Wert, wo der hinfährt und dann schaue ich, wo der Roboter ist. Das ist Vorwärtskinematik. Ich kenne die einzelnen Positionen der Stellwerte, der Gelenke und dann kriege ich resultierend eine Position. Das ist im Prinzip schön, wenn man das kennt, ist natürlich auch die Basis von allem, aber ist nicht die Aufgabenstellung, die wir haben. Die Aufgabenstellung, die wir haben, ist ja genau andersrum. Sie müssen eine Rückwärtskinematik haben. Ne? Sie müssen im Prinzip, wollen Sie ja das Element, was weiß ich, was das ist, eine Hand von der Spielfigur, an eine bestimmte Stelle positionieren und müssen wissen, wie müssen denn die Gelenke eingestellt sein, sodass die Hand dann dorthin kommt. Das ist beim Roboter übrigens genauso, der soll ja eben ein bestimmtes Bauteil fassen und man will eigentlich ausrechnen, wie muss ich die ganzen Motoren einstellen, dass der tatsächlich dorthin fährt. Das ist also diese inverse Kinematik und das ist das, was uns tatsächlich interessiert. Wobei man sagen muss, dass die Gelenke natürlich noch vielleicht irgendwelche Einschränkungen haben, bloß einen Bewegungsbereich haben, in dem sie sich bewegen können. Es gibt auch zeitliche Einschränkungen und so, also das kann höchst komplex werden. Aber zunächst mal ist es also mal so ein Grundverständnis, dass wir es also mit Algorithmen eigentlich zu tun haben, die inverse Kinematik betreiben. Und das Kernelement davon sind sogenannte kinematischen Paare. Also das sind zwei Objekte, die jetzt eben mit einem Gelenk verbunden sind. Man sagt normalerweise, das ist eine Hierarchie, haben wir auch vorher bei den Spielfiguren gesehen, dass eben natürlich der Arm an dem Helden dranhängt. Und deswegen gibt es also ein Parent-Segment und ein Child-Segment in so einem kinematischen Paar. Also eins davon ist der Chef sozusagen. Und wir haben sozusagen jetzt als Einstellungsmöglichkeiten, haben wir also zuerst mal die Position, wo das Parent-Segment überhaupt sitzt. Dann ist natürlich auch die Frage, wo ist das Gelenk tatsächlich, wo sind die beiden zusammengebaut und in welchem Winkel ist denn das Kind-Element jetzt an diesem Gelenk sozusagen dran. Und die Idee ist, dass das Parent-Segment sozusagen das Child-Segment bewegt, also das Eltern-Element bewegt das Kind-Element, das Kind muss dem folgen. Ich nehme also eine Position für das Elternsegment irgendwie an und das Kind muss ich sozusagen nachführen, sodass es dann sinnvollerweise da nach seinen Constraints, die es eben hat, an der richtigen Stelle ist. Das heißt, was passiert, wenn ich jetzt dieses Elternsegment an eine bestimmte Stelle setze, dann habe ich eine neue Position für das Kindersegment. Das hängt ja an irgendeiner Stelle dran. Und das ist im Elternsegment drin, also hat sich das verschoben. Da muss das Kindersegment sich erstens ausrichten und zweitens folgen. Das kann man, glaube ich, am besten an dem Bild verstehen. Also das ist Eltern- und Kindsegment. Zunächst mal ist nichts passiert, so hängen die zusammen. Das ist dieser Joint sozusagen, die Stelle, an der sie zusammengehängt sind. Und jetzt wird das Elternsegment sozusagen weggezogen an eine andere Stelle, hat eine andere Orientierung und eine andere Position. Das heißt, dass diese Stelle, an der sie zusammenhängen, natürlich sich auch verändert hat. Und der entscheidende Schritt, was ich dann machen muss, um das Kindsegment sozusagen wieder richtig zu positionieren, ist, dass ich sowohl den Winkel als auch die Position wieder einstellen muss. Das heißt, ich muss erstens das so weit drehen, dass es eben genau ausgerichtet ist auf die neue Position von der Verbindungsstelle. Und ich muss es natürlich um das Stück vorfahren, dass es wieder an der Verbindungsstelle da ist. Und damit kann ich sozusagen aus der Ausgangsposition ermitteln, was dieses Kindsegment sozusagen dann tatsächlich tun muss, um dem Elternsegment zu folgen. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn man das sehr schön sozusagen programmtechnisch sehen kann, ist, wenn man so eine Schlange zum Beispiel aus miteinander verbundenen Gliedern animieren will, wo man sagt, man zieht bei der Schlange eben am Kopf und die restlichen Glieder müssen folgen. In dem Buch, das ich angegeben habe, ist auch der Code komplett dafür da. Ich habe jetzt bloß sozusagen einen kleinen Code-Ausschnitt aus einem Event-Händler, wo man nochmal sieht, das Kernstück sozusagen genau das ist, was ich gerade hatte. Das heißt, ich habe die Parent-Location, ich habe meine Location und dann hier, ich orientiere mich genau so, dass ich auf die neue Location vom Parent ausgerichtet bin und ich bewege mich dann sozusagen auf dieses Parent-Element zu, genau um die entsprechende Länge, die dort sich verändert hat. Also ich kann das auch, damit man es mal in der Praxis sieht, und das wird dann das Letzte sein, was ich tun kann, auch nochmal ausprobieren, dass man eine Vorstellung hat, was denn überhaupt damit gemeint ist. Das klingt jetzt vielleicht alles so ein bisschen abstrakt. Was ist die beste Snake V3? Ja. Doof. Flash. Mach's ja auch nochmal mit Player auf. Das ist also hier kann ich die drehen und fahren sozusagen. Und das ist sozusagen der Effekt, den man auf die Art bewirkt. Ich kann also das Parent-Segment, dem für den Kopf der Schlange, eben einstellen. Und das andere sind alles Child-Segments, die Segments, die genau nach dem Algorithmus, den wir gerade gehabt haben, eben dem Elternsegment folgen. Und das ist genau dieser Effekt der inversen Kinematik, dass sie eben einstellen, wo der Kopf der Schlange hingeht und der Rest der Schlange sozusagen nur nachgezogen wird und eben die minimale Bewegung macht, um an dem Kopfelement mit dran zu bleiben. Und mit den beiden Dingen jetzt zusammen sozusagen, also einerseits die Physik, was passiert, wenn das Ding zum Beispiel irgendwo anstößt, andererseits diesem ganz einfachen Modell dafür, was passiert, wenn das Objekt selber komplex zusammengesetzt ist. Damit hat man jetzt schon eine ganze Menge Bausteine, mit denen man letztlich Teile dessen, was wir vorher so mehr gestalterischen angeschaut haben, wie man das dann eben mit Hilfe von Programmcode mit Leben füllen kann. Und ich glaube, es ist schon eine sehr interessante Schnittstelle eigentlich zwischen Dingen, die jetzt eigentlich aus dem Design kommen und Sachen, die ja letztlich Softwaretechnik und Physik irgendwie kombinieren. Also schon ein sehr faszinierendes Gebiet. Ja, die Zeit ist aus. Dankeschön für heute. Und das nächste Mal geht es, glaube ich, um Sound, wenn ich das richtig sehe. Dankeschön.